2. Könige 4, Vers 38. Also, lieben Freunde, wir besprechen das Leben des Propheten Elisa. Da aber Elisa wieder gen Gilgal kam, war Teuerung im Lande. Und die Kinder der Propheten wohnten vor ihm. Darf ich mal eben sagen, also das handelt sich hier nicht um eine Kindergarten von Propheten, sondern es handelt sich um ein Predierseminar. Verstehen Sie, es gab in der damaligen Zeit Prophetenschulen. Ich denke mir, so eine Art Bibelseminar, nicht? So eine Bibelschule. Und die wurden Kinder der Propheten, richtig Schüler der Propheten genannt. Handelt sich also um junge Männer. Und das ist auch ungeschickt übersetzt von Luther, sie wohnten vor ihm, sondern das hebräische Wort, das hier steht, heißt eigentlich sitzen. Sie saßen vor ihm. Also wir dürfen annehmen, dass der Elisa diese Bibelschule besucht hat und außer Programm eine Stunde gehalten hat. Sie saßen vor ihm, er hielt ihnen einen Kursus, einen Vortrag. Und er sprach zu seinem Diener Gehasi, wissen Sie, der den Toten aufwecken konnte, nicht wollte und nicht konnte, nicht? Setze zu einen großen Topf und koche Gemüse für die Kinder der Propheten. Da ging einer aufs Feld, dass er Kraut lese und fand wilde Ranken und las davon Koloquinten sein Kleid voll. Wissen Sie, was Koloquinten sind? Ich auch nicht. Und da er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse, denn sie kannten es nicht. Das ist große Abhandlung heute gelesen. Die einen sahen, das wären Gurken und die anderen sahen, das wären Springgurken. Wie das Springgurken sind, die springen dann irgendwie auf mit Samen. Also das ist so eine botanische Angelegenheit, ich weiß auch nicht. Und da sie es ausschütteten für die Männer zu essen und sie von dem Gemüse aßen, sind sie nach dem Kriege, war so eine schrecklich hungrige Zeit in Essen, da waren ja nicht viele von ihnen hier. Und da hatten wir einfach nichts zu essen. Und da sind meine Kinder im Wald und haben ja Brennnessel und dann so, es gab so eine Waldmelde, nannten wir das. Nicht wahr? Ich habe immer gesagt, was werden die eines Tages mitbringen an Brombeergesträuch und so, Gift und Galle. Nicht? So war das, so eine hungrige Zeit, zwar Hungersnot steht hier, da, und da sagt der Elisa, koche. Ja, was denn? Nun, geht man einfach aufs Feld und holt sich was. Und da muss also eine Art wilde Gurken gegeben haben, das sollen diese Koloquinten sein. Die müssen so bitter sein, dass das also heute noch so, schrieb einer, der eine Ahnung von hat, der Geruch allein schon also Menschen vertreiben könnte. Und da sie es ausschütteten für die Männer zu essen und sie von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, O Mann Gottes, der Tod im Topf, denn sie konnten es nicht essen. Er aber sprach, bringet Mehl her. Und er tat in den Topf und sprach, schütte es dem Volk vor, dass sie essen, und da war nichts Böses in dem Topf. Es kam aber ein Mann von Baal-Serlisa und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrot und neues Getreide in seinem Kleid. Er aber sprach, gib's dem Volk, dass sie essen. Gehasi, der Diener, sprach, wie soll ich 100 Mann von dem geben? Er sprach, gib dem Volk, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen, es wird übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen, und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Also, ich habe mir so eine Reihe Gedanken zur Auslegung aufgeschrieben. Zuerst, was ich wieder sagen muss, ich will nicht müde werden, es immer wieder zu sagen, weil es die Bibel auch sagt, unser Gott kann Wunder tun. Es ist einfach was Rührendes, wenn man, ich habe also einen Schrank voll in meiner Bücherei, einen Schrank Bibelauslegungen, und zwar aller möglichen Schattierungen. Wenn man die mal alles so zu so einer Geschichte aufschlägt, das ist ein Eiertanz, nicht wahr? Bis von da an, wo es einfach als Mythos abgetan wird, so bei Buddha wird es ähnlich erzählt oder so, nicht? Bis dahin, wo es dann so nach dem Buch, die Bibel hat doch recht, etwa so erklärt wird, dass es da und doch möglich gewesen sei, durch Zusatz einer Mehlschwitze ein an sich unkostbares Gerücht, da wird also dann Elisa als besserer Koch, verstehen Sie was von Verstand, dargestellt, sodass man einfach mal hört, was hier steht, dass Gott seinen Propheten gebraucht, um Wunder zu tun. Ich kann das nur so bezeugen, dass ich das ohne Hemmungen glauben kann. Ich darf da vielleicht ein Wort dazu sagen. Sehen Sie, es gibt Menschen, seit sie der Bibel gelesen haben, dass Gott Wunder tut, sind sie geradezu, verzeihen Sie den Ausdruck, süchtig, auch Wunder zu erleben. Nicht? Es gibt, sehen Sie, es gibt so diese modernen amerikanischen Evangelisten, die spuckt Amerika geradezu nach Europa in rauen Scharen, wie Tom Hicks und Osborne und so, die ziehen eine Unmenge Menschen an, mit der Behauptung, sie tut Wunder. Also die Dinge, wenn wir sie untersuchen, dann ist immer nie was hinter, aber wir heilen Kranke. Und da gibt es also kranke Christen, die von einem zum anderen sausen und schon fünfmal geheilt sind und immer noch krank sind, verstehen Sie? Und wenn ich was dagegen sage, mir dann wilde Briefe schreibe, was ich in der Beziehung an Briefen kriegen kann, das ist erschütternd. Und verstehen Sie, das spüre ich dann draus. Der hat so Wunder gegeben, nun will ich auch welche haben. Und da möchte ich sagen, der Herr hat ein großes Wunder getan, auf das er selber hinweist. Das ist das Kreuz und Auferstehung Jesu. Nicht wahr, ein großes Wunder war die Geschichte vom Jona, der im Bauch des Walfisches war. Und da sagt Jesus, so ein Wunder wird generaliter geschehen. Ich werde begraben sein und auferstehen. Ich glaube schon, dass jeder Jünger Jesu da und dort von Wundern berichten kann. Aber sie sind eigentlich nicht mehr so wichtig, weil sie alle nur Hinweis sind, die Wunder, die Zeichen, das ja Jesu genannt, Zeichen, auf das große Zeichen, dass er seinen Sohn sendet, dass der an meiner Stadt stirbt und Gott das gelten lässt. Hat mir mal einer gesagt, wie kann denn ein anderer für meine Sünde eintreten? Sag ich, das ist auch wohl, dass Gott das gelten lässt und dass Jesus mich wirklich reinmacht von aller Sünde durch sein Sterben und dass ihn Gott am dritten Tag von Toten auferweckt. Eigentlich brauche ich jetzt nicht mehr Wunder als das. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Sehen Sie, als ich ganz junger Pfarrer war, da verunglückte ein Bergmann in meiner Gemeinde. Es war eine furchtbar gottlose Gemeinde. Der wurde gelähmt, der kriegte einen Stein ins Kreuz, Amsel hieß er, und wurde dann ganz gelähmt. Und er war ein Lästerer und Feind des Evangeliums. Aber meine Männer holten ihn ran und er bekehrte sich und wurde ein Jesus-Jünger. Dann habe ich damals gedacht, was wäre das schön jetzt. Ich war so ein junger Kerl, so ganz allein, dem riesen Meer von Gottlosigkeit. Wenn jetzt Gott den Mann heilen wollte, nicht? Das würde noch hinhauen. Wenn Sie im ganzen Bezirk sagten, der Busch an der Kraft Gottes ist ein Mann gesagt, steh auf und wandle. Ich habe dran gedacht und habe auch darum gebetet, er hat es nicht getan. Aber dieser Mann hat sich von Herzen zum Herrn Jesus bekehrt und hat einen solchen Frieden gefunden, dass er einer der glücklichsten Menschen geworden ist, die ich je gesehen habe. Das ist der, ich habe mal in ein Büchlein darüber geschrieben, der sagte, seit ich Jesus kenne, lacht mich die ganze Welt an, sogar die Pflastersteine lachen mich an. Verstehen Sie, seitdem der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, darf dieses Wunder aller Wunder geschehen, dass Sünder Frieden mit Gott kriegen und wirklich erfahren. Wir dürfen auch andere Wunder erfahren, aber verstehen Sie, ich möchte, Gott tut Wunder, er hat an mir Wunder getan, aber wenn ich so wundersüchtige Typen sehe, dann wird mir schwach. Verstehen Sie, was ich meine? Habe ich es ein bisschen deutlich ausgedrückt vor der Worte. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist dies. Hier steht, der Herr ernährt sein Volk in der Teuerung. Er ernährt, das ist das Zweite, der Herr ernährt sein Volk in der Teuerung. Augenblicklich haben wir ja bloß den Kummer, wir werden was schlanker. Nicht wahr? Das ist also, darüber steht in der Bibel eigentlich nichts, nicht wahr? Sondern da ist eigentlich immer die Normalvoraussetzung, dass auch Hunger gibt und dass der Herr sein Volk in der Teuerung ernährt. Mir hat die Geschichte so Freude gemacht, es kam ein Mann, wie heißt sie, es kam ein Mann von Baal Salisa und brachte 20 Brote in das Predigerseminar. Was ist das für ein Fundskerl gewesen? Dieser Bauer, der hätte dafür auch Perserteppich und Klavier anhandeln können. Das kennen wir doch. Verstehen Sie? Nicht, hätte er. Und bringt das und stiftet. Also bei dem Mann, wie der ankam mit seinen 20 Broten, da stand einfach ein Bauer aus Nebiges vor mir, der in dieser Hungerzeit nach dem Krieg eines Morgens an meiner Haustür steht und schält und sagt, ich habe heute Morgen eine Andacht gelesen, also ein Andachtsbuch von Pastor Busch. Und da hat mir der Herr gesagt, der hat doch sicher ein Essen Kohldampf. Dem muss ich jetzt Kartoffeln bringen. Da hat er so ein Säckchen Kartoffeln gebracht. War damals ein Wunder, wissen Sie, gleich nach dem Krieg. Und einen Tag vorher hat meine Frau gesagt, du schief nicht, du musst jetzt auch hamstern gehen, wir alle, es ist einfach nichts mehr da. Nicht? Und dann schellt, und da kam der Mann von Salisa, nein, aus Saneviges, verstehen Sie? So Dinge gibt es einfach. Dass der Herr ernährt sein Volk in der Teuerung. Er braucht noch nicht mal so einen Mann zu schicken. Also ich erinnere mich, in dieser schrecklichen Hungerzeit hatte ich mal einen Vortrag in Stuttgart und war mittags bei meiner Schwester Maria. Die hat, wie viele Söhne hat sie? 5 Söhne, glaube ich, und eine Tochter, stimmt's? Und es waren damals alle so heranwachsende Kinder und es war überhaupt, es schauderte einem Gedanken, was in dieser Hungerzeit mit so 5 heranwachsenden Söhnen, haben Sie eine Ahnung, was die vertiteln können? Unheimlich. Und dann vergesse ich nicht, wie die Essen losgingen, ziemlich kümmerliches und kärgliches Essen, es gab ja nichts. Diese schallend miteinander sangen den Vers von Hiller. Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, also der Teilnehmenden, so sind wir im Gedränge. Doch wenn wir voll Vertrauen ihm auf die Hände schauen, so nährt uns aller Wegen doch ein geheimer Segen. Wie dieses mag geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Jesu Hände. Das sangen sie und aßen und alle wurden satt. Nicht? Allein man sieht am Ende, es ging durch Jesu Hände. Mir hat die Geschichte Freude gemacht, weil ich so miterlebt habe. Diese 100 Prophetenschüler, dieses Predigerseminar, die jeden Tag sich so durchhungern müssen und durchlaufen. Ein Tag, da essen sie also diese komischen Kolobwinden und der Elisa muss sie ihnen erst schmackhaft machen. Nächsten Tag bringt der Mann aus Salisa die Brote an. Wie wird es am nächsten Tag gewesen sein? Das steht nicht da, aber da ging es auch wieder weiter. Nicht? Und das ist das Schöne, der Herr ernährt sein Volk der Teuerung. Dieses Durchhelfen, es hat mir so Eindruck gemacht in jener Zeit, dass in der Bibel steht, ich will den Weg vor dir herrlich machen. Das heißt, wenn in der Dunkelheit eine Laterne vor mir geht und leuchtet und ich sehe immer noch den nächsten Schritt. Ich möchte gern die ganze Straße überschauen. Ich möchte die Straße meines Lebens überschauen. Aber der Herr sagt, ich will den Weg vor dir her. Das heißt, für den nächsten Schritt Licht machen. Für den nächsten Schritt. Diese kleine Gemeinde hier, die hatte für den Tag Essen vor dir hier. Für den nächsten Tag wusste nicht, wie es weitergeht. Da hat der Herr dann wieder gesorgt. Und so geht es mit allen Dingen des Glaubens. Dass der Herr uns nicht die Dinge... Ich möchte auch so gerne über die ganze Straße überschauen, nicht? Nächsten Schritt klein. Das Dritte, was hier steht, ist dies. Das Ganze ist ja doch ganz klar und deutlich ein Hinweis aufs Neue Testament. Wir werden in der Geschichte ja einfach erinnert an die Speisung der 5000. Der Elisa sagt, gib denen die 20 Brote. Da sagt der Gehasi ist immer der Mann, der dabei ist und nie was kapiert. Verstehen Sie? Es gibt heute in der Kirche so viele auch Beamtete, die gar keine Erleuchtung haben, die keinen Dunst haben, was wiedergeburt ist, die nichts wissen von der Macht des Blutes Jesu Christi, die nichts wissen von einem neuen Leben. Das gibt es, verstehen Sie? Und das ist schrecklich. Die sind dabei, aber sie kapieren nie, was wirklich gespielt wird. Ne? Kapieren. Ja, ich glaube, dass in jeder Bibelstunde, in jedem Kreis Leute sind, die dabei sind. Nicht? Das ist ein junger Mann, der hat ein Mädchen Und was tut ein Mädchen nicht aus Liebe? Da geht sogar mit in die Bibelstunde, nicht? Oder umgekehrt. Es gibt's, nicht? Und da ist sie dabei. Aber sie kapiert eigentlich, was los ist. Und so ist der Gehasi, der Mann, der ewig daneben da. Gehasi, für dich, vernunftmäßig völlig richtig. Gehasi sagt, mit den 20 Brot kannst du die 100 Mann sättigen. Er hat wahrscheinlich völlig recht. Er hat das gut ausgerechnet. Und hat keine Ahnung von der Gegenwart des Herrn. Und da sieht man richtig, wieder geht Elisa mit dem Fuß aufstampft. Ich hoffe es wenigstens, dass er zornig werden konnte, nicht? Ich hoffe es, weil ich auch ab und zu werde. Was soll ich, wie der Elisa zum zweiten Mal sagt, gib dem Volk, dass sie essen. Er sagt es wirklich noch einmal so. Ich glaube, er hat auf den Tisch gehauen. Ich hoffe, dass es getan hat, nicht? Es ist manchmal so zahm der Christenheit, dass man auch mal sich freut, wenn ein Prophet auf den Tisch hat, nicht wahr? Ich hoffe es. Zu meiner Rechtfertigung, der so einen Tisch gehauen hat und hat das wirklich nochmal wiederholt. Jetzt geht ihnen zu essen und sie aßen und es blieb übrig. Lieber, da werden wir erinnern an die Speisung der 5000. Genau so war es, wo Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, ja, was soll denn geben? Kein Brotladen hier. Ihr habt doch. Ja, was haben wir? Fünf Brötchen und zwei Heringe. Gebt ihnen sonst. Lässt sich lagern und teilt aus und wie dieses mag geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Gottes Hände. Sehen Sie, ich sage immer, die ersten Christen haben nur das Alte Testament gehabt und haben auf jeder Seite Jesus gelesen. Ich kann mir denken, wenn Sie die Geschichte lasen, da waren Sie bei der Speise nur 5000. Das ganze Alte Testament ist ein ausgestreckter Finger auf Jesus hin. Und ich möchte so gerne Ihnen das mitgeben. Verstehen Sie, das Alte Testament nicht ansehen als ein Erzeugnis der jüdischen religiösen Literatur, sondern als inspiriertes Zeugnis vom Heil Gottes in Jesus. Jetzt der nächste Punkt. Der nächste Punkt, den ich hier höre, ist der. In beiden Geschichten wird deutlich, Gott legitimiert seine Zeugen. Ich sage, meine Frau sagt auch nicht so viele Fremdwörter. Nee, Frau Kamphausen sagt das, glaube ich. Ja, Frau Kamphausen sagt das. Es brauchen Sie so viele Fremdwörter, das müssen wir übersetzen. Jetzt sagen Sie mir mal einen Ausdruck im Deutschen dafür, für legitimiert. Zeigen Sie mal Ihre Legitimation, so sagen wir doch auch, nicht? Ihren Ausweis. Zeigen Sie Ihren Ausweis, fragt mich der Schutzmann. Zeigen Sie Papiere. Ziehe ich so ein Bündel raus. Ach, sind fast der Busch, dann gibt es mir wieder nicht. So geht es meistens aus. Gott weist, ja, das ist jetzt undeutlich so, Gott weist seine Knechte aus. Gott bekennt seinen Knechten. Sehen Sie, ich will es mal deutlich. Da muss ich mich weiter ausholen. Also mir ist die Stelle so wichtig in Epheser 2, wo gesagt wird, dass das Fundament der Kirche die Apostel und Propheten sind. Das heißt, ihr Zeugnis im Alten und Neuen Bund. Und der Eckstein Jesus. Da ist ganz deutlich, dass Apostelamt und Prophetenamt einmaliges Amt ist. Da waren ein paar Leute, die hat Gott zu Propheten berufen und ein paar zu Aposteln und deren Zeugnis haben wir der Bibel und das ist Fundament der Kirche. Wenn also heute Leute aufstehen, sagen sie werden auch Apostel oder Nachfolger von Aposteln, neuapostolisch oder römisch, Sie verstehen? Dann sage ich, die Bibel sagt das Gegenteil. Ich werde mich lieber totschlagen lassen, ehe ich eine Anerkennung der Apostel oder eines Apostels, ehe ich ein Nachfolger, würde ich sagen, eines Apostels oder der Apostel in der Apostolischen anerkennen würde. Das apostolische prophetische Amt ist abgeschlossen mit dem Zeugnis der Schrift. Fundament der Kirche. Ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, steht da. Und da ist doch ganz klar, wenn das so einmaliges Amt ist, Prophetenamt, Apostelamt, dass Gott diese Leute, die das Fundament der Kirche gelegt haben, in besonderer Weise legitimiert hat. Und in besonderer Weise ihnen Vollmacht zu Wundern und Taten gegeben hat. Verstehen Sie? Es ist also völlig blödsinnig, wenn Sie heute von einem Pastor dieselben Wunder und Zeichen fordern wie von einem Apostel. Ich bin kein Apostel. Das ist abgeschlossen. Verstehen Sie? Vom Oberapostel können Sie fordern, aber die können auch nicht. Vom Papst. Verstehen Sie? Das ist abgeschlossen. Diese Apostel, diese Propheten, die Grundlage der Kirche sind, deren Zeugen der Bibel haben, die hat Gott in besonderer Weise legitimiert. Das sehen Sie, als jeder seinen Apostel aussandte. Lesen Sie mal am Schluss des Markus-Evangeliums. Die Zeichen, die ihm folgen, werden sein, sie werden tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden, sie werden auf Schlangen treten und so weiter. Das sind ganz einfache Vollmachten, die ein Apostel, Propheten gab. Aber nicht weiter. Verstehen? Es ist, damit müssen wir es abfinden. Wir leben jetzt schon Zeug der Apostel und Propheten, aber ihre Taten und Wunder können und dürfen wir gar nicht. Wir haben hier einen der Fundamentpropheten vor uns. Darum legitimiert ihn Gott durch mancherlei große und kleine Zeichen. Er weckt Tote auf und er macht Kolloquinten essbar. Das sind für Gott auf derselben Ebene, sind nur für uns unterschiedlich. Nun können Sie fragen, aber Zeugen Jesu Christi gibt es doch zu allen Zeiten. Legitimiert die Gott auch? Und das, was mich interessiert. Ich bin nicht Prediger des Evangeliums. Nicht? Wie legitimiert er mich? Da sagt die Kirche, wir ordinieren dich und geben dir Examensbescheinigung mit. Würde ich sagen, das ist also noch keine ausreichende Legitimation. Ich müsste von Gott eine haben. Und das hat mich also sehr beschäftigt heute. Wenn ich den Satz hier raushöre, Gott legitimiert seine Zeugen, wie legitimiert er sie? Wenn sie nicht Apostel und Propheten sind. Ich glaube schon, dass es Leute gab, die Kranke heilen konnten mit ihrem Gebet. Nicht? Steht am 1. Korintherbrief. Aber das ist nicht die Legitimation. Sondern Legitimation der Zeugen Jesu heute, die hat Paulus genannt. Nämlich so. In Beweisung, dass ihr Zeugnis ist in Beweisung des Heiligen Geistes und der Kraft. Das ist ein schöner Ausdruck von Paulus. Ihr Zeugnis in Beweisung des Geistes und der Kraft. Und lieben Freunde, da steht nun so ein armer Pastor vor Ihnen, nicht? Und so muss darüber reden, dass Gott seine Zeugen legitimiert. Und diese Legitimation geschieht, so, dass ihr Zeugnis in Beweisung des Geistes und der Kraft ist. Und wo das nicht ist, ist es Geschwätz. Es gibt eine Holländerin, die in deutschen Konzentrationslagern war und sich geschworen hat, nie mehr mit einem Deutschen zu sprechen, und hat sich bekehrt und hat jetzt eine große Liebe zu uns. Jesus kann Herzen umwandeln. Corrie ten Boom heißt sie. Eine Frau, die um die ganze Welt gereist ist mit dem Namen Jesus. Vielleicht kennen Sie den Namen Corrie ten Boom, nicht? Sie hat eine Reihe Bücher geschrieben, die auch im Deutschen übersetzt sind. Und Corrie ten Boom hat einmal gesagt, es wird nirgendwo so korrekt und gut gepredigt wie in Deutschland. Und es wird nirgendwo so vollmachtlos gepredigt wie in Deutschland. Das heißt, es stehen die Zeugen Jesu da, aber würde Corrie ten Boom sagen, es fehlt ihm die Legitimation der Beweisung des Geistes und der Kraft. Eine Beweisung des Geistes der Kraft des Menschen zum Glauben kommen, ja? Des Sünder überführt werden, sagen, ich habe gesündigt, ich kann nicht mehr ausweichen. Im Übrigen, meine Freunde, sind hier Leute, die gläubig geworden sind, ja? Ist ihnen klar, dass sie auch Zeugen sind? Elise hatte ja gar nicht Theologie studiert. Er war ja gar kein Theologe. Das gilt ja nun für jeden, der Jesus gehört ist und hier und dann mal ein Zeugnis ablegen muss. ob er babelt oder ob er ein Zeugnis hat in Beweisung des Geistes und der Kraft. Mir wird schwach, wenn ich daran denke, wie viel heute über Christentum diskutiert wird. Und wo ist ein Zeugnis in Beweisung des Geistes und der Kraft, auch von Nicht-Theologen. Ich erzähle ja gerne, wahrscheinlich Ihnen schon tausendmal erzählt, die Geschichte, wie die Arbeitslosigkeit im Jahr 1931 war und hier in Weiglaus Kurse für Erwerbslose waren und jeden Morgen 500 bis 600 junge Männer alles Mögliche lernen konnten, in kleinen Arbeitsgruppen, Richtuniversität, damals waren hier noch Schiebetüren dazwischen und um 10 bekamen sie ein Frühstück. Alle, konnte jeder kommen, Katholiken, Evangelische, Nazis und Kommunisten, 31, ging doll zu. Und dann war einmal in der Woche verkündigt Evangelium und dann freie Aussprache. Und dann hatte ich ein Schlusswort. Da hörten sie meistens zu. Und in der Diskussion zuerst, da kam alles vor. Und da hatte einer so gotteslästerlich geredet und dann melden sich gleich wieder 10. Und ich denke, wenn jetzt doch ein Christ reden wollte und da meldet sich einer, den ich nicht dafür ansah, dass er ein geschickter Redner war. Den ich nicht dafür ansah, dass er sehr geeignet war, so hier, verstehen Sie, mit Esprit und Heiligen Geist zu antworten. Und dann habe ich seine Wortmeldung immer ein bisschen übersehen und dachte, es meldet sich hoffentlich ein bisschen attraktiverer, nicht? Es meldet sich aber kein attraktiverer. Und schließlich musste ich ihn halt dran nehmen, da sage ich, komm nach vorne und denke, ach Herr, muss denn ausgerechnet jetzt der hier das Evangelium gewissermaßen vertreten, der ist noch nicht so arg geschickt dazu. Und dann geht der vorne hin und sagt also vielleicht 10 Sätze und geht runter. Ich sage, will aber sagen, keiner. Die Stunde war zu Ende. Der Kerl hatte gebeten und geschrien zum Herrn, gib mir jetzt ein Zeugnis. Und dann hat er einfach bekannt, dass wir unter Gottes Zorn stehen und im Kreuze Jesu Vergebung der Sünden ist und Frieden. Und er lüde sie ein, dahin zu kommen. Und weiter nichts. Aber das so gesagt, dass der gottlose Atheist seinen Mund nicht mehr aufzutun war. Verstehen Sie, da habe ich begriffen, was das ist, Beweisung des Geistes, wie Gott sich zu seinen schlichten Jüngern bekennt, wenn sie ihm wirklich ihr Herz geben und darum beten und schreien. Ach Gott, schenke uns der Kirche, es wird so viel geschwätzt wieder mal. Zeugnis in Beweisung des Geistes und der Kraft, nicht? Man schreit danach. Fünftens möchte ich sagen, ich sage Ihnen, was ich an diesem Text gehört habe. Ich muss ein Wort sagen zu dem Ausruf der Leute, der Tod im Topf. Also sie aßen die Kolloquinten und die waren schrecklich bitter. Ich las dann noch, dass die verheerende Wirkungen im Magen anrichten sollen. Das haben die wohl gleich gemerkt. Kurz, der Tod im Topf, schrieben sie. Sie dachten, wir sind vergiftet. Dieser Ausdruck, der Tod im Topf, ist in der Christenheit zu einem Terminus technicus, zu einem Fachausdruck geworden. Sehen Sie, ich bekam neulich erst wieder einen Brief, da schrieb mir ein schlichter Mann, kommen Sie doch mal in unsere Gemeinde, evangelisieren Sie. Bei uns wird furchtbar viel aufgestellt. Vorträge und Lichtbilder und Film und Jugendärmte, aber es ist der Tod im Topf. Verstehen Sie? Da kommt das hier, ich weiß gar nicht, der Mann, der schrieb, weiß, wo es herkommt, nicht wahr? Aber Sie verstehen, was er meint. Ist der Tod im Topf. Das knüpft an das Vorige an. Wahrscheinlich haben diese wilden Gurken oder Springgurken, las ich in einem Buch, wären es gewesen, denn mir vor, das ist Springgurken, ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich haben diese Springgurken sehr hübsch ausgesehen. Und der Mann, der sie gesammelt hat, sagt, das ist mal eine Masche, das kann man essen hier. Und das sah dann sehr schön aus wie Spinat und alles hat sich gefreut. Die wären ja nicht drüber hergegangen, wenn das nicht zunächst mal sehr nett ausgesehen hätte. Und in Wirklichkeit war es ungenießbar und tot im Topf. Und meine Freunde, so kann es ja aussehen. Sagen wir mal eine Familie. Nach außen sieht's wirklich alles nett aus. Eine Christi-Familie, nicht? Und der Tod im Topf. Nichts vom Geiste Gottes. Nichts von Erlösung. Nichts von der Kraft, die von Golgatha ausgeht. Es können Jugendkreise sein. Das ist die Angst, die mich manchmal quält. Hier in dem Weiglerhaus, das ist berühmt. Jetzt haben sie wieder zwei Kongo-Neger angemeldet zum Besuch, nicht? Das Fernsehen hat sich angemeldet, die wollen hier eine kleine Reportage machen. Das Weiglerhaus ist berühmt. Das ist allerhand los. Und Gott könnte das Urteil geben, das sieht nur so aus. Wenn man es vor meinem Angesicht ausschüttet, ist der Tod im Topf. Und hungrige Seelen bleiben hungrig. Wie viel Tod im Topf ist in Gemeinden, in Jugendkreisen, in Kirchen. Und wenn man das ansieht, dann möchte man doch nochmal recht bitten. Beten Sie auch um eine Erweckung. Um eine Erweckung. Sehen Sie, es ist mir so, ich habe ja nur brieflich und so durch meine Reisen furchtbar viel Verbindung mit vielen Gemeinden. Ich glaube, es gibt kaum einen Ort heute in Deutschland, wo nicht gläubige Christen sind. Wo nicht ein paar da sind. Aber es ist daneben so wie Tod im Topf. Aber sein seufzender Christenheit, er gibt doch Leben. Und wir sollten wirklich mal um wirkliches Leben aus Gott auch beten. Leben aus Gott kommt so, dass Menschen Sünde erkennen. Anders nicht. Buße tun. Umkehren. Zum Kreuze flüchten vor sich selber. Und vor der Anklage des Gesetzes. Und nun habe ich noch einen Punkt. Ach, und schon wieder halb. Das ist zum wahnsinnig werden. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass diese schlichten Geschichten neben all dem, was ich jetzt ausgelegt habe, noch einen verborgenen, heimlichen, geistlichen Sinn haben. Und der ist, glaube ich, das Eigentliche. Und der interessiert mich, dieser heimliche, verborgene, geistliche Sinn. Können Sie mir noch zuhören? Beide Mal geht es um Mehl und Brot. Elisa tut Mehl in diese Schüssel und dann wird das gut. Beim zweiten Mal handelt es sich um Brot, das sich wundervoll vermehrt. Das muss uns auffallen. Es handelt sich beides Mal um das, was aus der Ehre kommt. Und das, also jetzt, was ich jetzt sage, da werden Sie vielleicht sagen, es fantasiert da. Aber ich möchte so gern diese heimlichen Schichten der Bibel aufgraben. Hätte ich doch damit angefangen. Jetzt sind Sie müde oder ist die Luft auch schlecht geworden oder ist bloß nervös, wurde Nervosität von mir? Ja, na gut. Sehen Sie, ich möchte gerne die verborgenen Schichten aufgraben. Mehl ändert diese Speise. Brot vermehrt sie wunderbar. Und nun ist mir wichtig, dass der Herr Jesus sich im Neuen Testament Brot des Lebens nennt oder ein andermal Weizen kommt, das in die Erde fällt und Frucht bringt. Ich bin überzeugt, weil der Heilige Geist hinter der Abfassung der Bibel steht, dass hier Beziehungen sind. Dass hier geheime Hinweise auf unseren Heiland sind. Er ist das Weizen kommt, das Mehl, das die Frucht, die Dinge verändern. Sehen Sie, jetzt lege ich mal eben aus. Da saßen diese hungrigen Prophetenschüler. Wir leben in einer Welt, in der die Seelen hungern. Ach, da kann ich als Jugendpfarrer von reden. Wie die Seelen hungern. Und dann hat die Welt ihnen nur giftige Speise vorzusetzen. Sensation. Leeres. Eine Sensation, ja, die andere, und so vieles, was giftig ist und den ewigen Tod herbeiführt. Jesus, das Weizen kommt, das Mehl, die Frucht der Ehre, kommt er hinein, plötzlich wird es anders. Da wird die hungrige Seele satt. Da wird die hungrige Seele satt. Die Prophetenschüler sind ohne das Mehl hungrig geblieben. Als Elisa das da hineingeführt, wird die ganze Speise genießbar. Darf ich sagen, unser ganzes Leben wird genießbar, wenn Jesus hineinkommt. Das ganze Leben, Der Beruf wird genießbar, die anderen Menschen werden genießbar, wird alles genießbar, wenn er hineinkommt. Verstehen Sie? Es ist ja nicht so, dass ich für mich mal eine kleine geistliche Stunde mit Jesus habe und dann habe ich wieder die schreckliche Familie und die grässlichen Kollegen und die scheußliche Arbeit, sondern wenn er hineinkommt, wird die ganze Speise meines Daseins genießbar und füllt mein Leben aus und macht mich satt. Das kann ich niemals behaupten. Glauben Sie mir, dass so ist. Weiter. Als der Mann die Brote brachte, so nett der Mann in der Hungersnot bringt er die Brote, die hätte teuer verschieben können. Am schwarzen Markt wird alles angenommen, nicht in der Hungerzeit. Also die das Predigerseminar bringt, in das, sagen wir, die Bibelschule. Da war es nicht sehr viel. Und der Gehasi, der konnte so frech erklären, wie soll ich 100 Mann von dem geben? Das heißt, dieses Brot sah so gering aus, das trägt nichts aus, das langt nicht für eine Mahlzeit, der Gehasi kann drüber spotten. Ist es nicht mit dem Brot des Lebens mit unserem Heiland genauso? Wenn ich einem Menschen von Jesus sage, da kann jeder vernünftige Mann drüber spotten. Er kann mir nachweisen, Jesus war überhaupt nur ein Mensch und Albert Schweitzer ist viel edler und was weiß ich, was die Leute so reden, nicht wahr? Ich kann nichts dagegen sagen. Die Gehasis aller Zeiten verachten ihn. Und wir können nichts tun. Jesus ist so unscheinbar. Wissen Sie, ich habe mir auch manchmal gewünscht, nicht? Ich könnte mal so eine richtige Botschaft haben, die auch funkelt, wenn der Göppel so redet im Sportplatz, so möchte ich auch mal reden können, so an sämtlichen Stinke appellieren, nicht? Alles veräppelt, was nicht glaubt, wie ich, die soll über Becken sollen liegen, könnte ich auch noch nicht. Und dann eine Botschaft, nicht, die an alten Menschen tötet und vom gekreuzigten Herrn, ist alles so unscheinbar. Und doch, Gehasi, du verachtest es vergeblich. Dies Brot macht alles satt. Nichts in der Welt kann sättigen als dieser verachtete Heiland. Es sind Menschen, die gehören ihm noch nicht. Lieben Freunde, nichts kann unsere Seele sättigen als dieses Brot des Lebens, als Jesus. Lassen Sie die doofen Gehasis drüber spotten. Nicht? Kümmern Sie sich nicht drum. Elisa hat sich auch nicht drum gekümmert und die Prophetenschüler auch nicht und wurden satt und blieb übrig. Jesus ist wirklich Brot des Lebens, das satt macht. Dann, ich möchte noch einen Gedanken, ich möchte die geheimen geistlichen Gedanken, die hier sind, Ihnen aufdecken. Ein einfacher Mann bringt das Brot in die Theologenschule. Und alle werden satt. Der Mann wird nicht mal mit Namen genannt, nicht? Den Mann von Baal Salisa. Ach, meine Freunde, das ist es. Dieses ganze Predigerseminar Brot konnten sie nicht produzieren und der einfache Mann brachte es. Und ich muss sagen, ich bin Theologe. Nicht? Ich habe also Theologie studiert, wenn ich so drüber schimpfe, darf ich dabei dazugehört setzen. Ich muss sagen, dass ich es oft erlebt habe, dass die schlichten Brüder uns das Brot gebracht haben. Und jetzt denke ich im Geist an all die lieben schlichten Brüder, die uns hungrigen Theologen das Brot brachten. Wer von ihnen Licht und Leben liest, das ist ein Blatt, das ich rausgebe, wer es nicht liest, hat selbst in Schuld, der, das muss ich eigentlich auch im Titelblatt drucken, nicht wahr, wer es nicht liest, hat selbst in Schuld, der weiß, dass ich so ein bisschen mich eingemischt habe mit dem Blatt in den Kampf um die Geltung der Bibel. Und da hat im April ein junger Theologe namens Rodenberg einen großen Artikel geschrieben über die moderne Theologie und der hat so hingehauen, dass also tausende von Sonderdrucken bestellt worden sind, von Haifa sogar kam gestern eine Bestellung, nicht wahr? Das wollen wir den Sonderdruck haben, hat er so richtig ein bisschen Aufsehen erregt. Dieser Mann, der also heute in meinem Blatt einen gläubigen Artikel schreibt, der schrieb vor 10 Jahren, das erzählt in dem Artikel, mir einen wüsten Brief. einen wüsten Brief, wie diese moderne Theologie, diese so geht's nicht, Pastor Busch, wie Sie das machen, das ist ja primitiv und so, nicht? So, und heute nach 10 Jahren bezeugt er die Wahrheit der Heiligen Schrift und die Herrlichkeit Jesu und schreibt mir mein Blatt einen Artikel. Und was brachte die Wende? Das erzählt er, dass, ja, dass in seinem Leben ganz praktisch Dinge waren, mit denen er nicht fertig wurde. Man kann die schönsten Gedanken haben, aber man verheddert sich in ganz praktischen Sünden, ja? Und eines Tages wird er nicht mehr fertig und geht zu einem Bruder, er sagte nicht wer, und hat dem sein Herz ausgeschüttet, wie er nicht mehr fertig würde mit seinen Sünden und den Problemen seines Lebens. Und der hört ihn schweigend an und sagt am Schluss bloß, so, dann wollen wir das alles mal dem Herrn Jesus sagen. Nun gehört zur modernen Theologie die kühne Behauptung, es gibt keine direkte Verbindung zu Jesus, der ist ja tot, nicht? Er hat nur vorgestorben und so. Das gibt es nicht, ein Gebet zu Jesus. Und da ist der alte Bruder und sagt, jetzt wollen wir das alles Jesus sagen. Und redet mit Jesus. Und er sagt, in dem Augenblick platzte mir der ganze Laden zusammen. Und ich konnte glauben. Der liebe Bruder hat ihn nicht in große Diskussion, einfach möchte man sagen, ihm Ergebnis und mit ihm reden kann. Da hat der schlichte Mann aus Walsalisa dem Bruder Rodenberg Brot gebracht. Verstehen Sie, was ich meine? Lieben Freunde, seien Sie nicht so hochmütig, wenn schlichte Brüder Ihnen das Brot geben wollen, nicht? Seien Sie nicht so hochmütig. Ich habe meinen größten Segen von schlichten Bauern auf der Schwäbischen Alb gekriegt. Und noch ein letztes, ach du Schreck, seien Sie, ich erzähle auch dafür nicht. Sehen Sie, es geht um Essen. Es geht um Essen, nicht um die Stadt Essen, meine ich, um Essen. Es geht um das Essen des Mehls, es geht um das Essen des Brots. Ich sagte, Jesus nennt sich Brot und Mehl und Weizenkorn. Es geht hier beide mal darum, dass gegessen wird. Darf ich mal sagen, der geheime Sinn ist der, hier ist ein Hinweis auf Jesus und dass wir ihn essen müssen. Ich kann mir einen Vortrag anhören über das schönste Gericht, gibt es auch so Vorträge, glaube ich, da im Fernsehen, ich habe das nicht, mit so einem Koch da, ne, habe ich ihm erzählt, verstehen Sie? Aber da kann ich hungrig bleiben. Ich kann die schönste Bibel schon über Jesus hören, kann ich hungrig bleiben. Wer nicht, lesen Sie mal, Johannes 6, wer nicht isst mein Fleisch und trinkt mein Blut, das ist nicht vom Abendmahl die Rede. Der hat kein Leben in sich. Das heißt, Jesus will in Fleisch und Blut übergehen. Er will in mir wohnen. Er will mich ganz durchdringen. Er will wirklich die Kraft meines Lebens werden. Ich kann es nur andeuten. Essen ist was anderes wie angucken. Ist klar. Jesus will, wie ich Essen mir aneignen, so will Jesus im Glauben angeeignet sein. Dann lebe ich. Wie die Prophetenjünger von diesen Mahlzeiten. Nehmen Sie es nicht komisch, das ist eine Alterserscheinung, die Sie hier.